bekannt sind, dass wir es schon 10-mal gehört haben. Und was soll das Neues? Also, wieso sind wir überhaupt gekommen? Das bringt doch nichts. Aber ich habe euch auch einen Freudenruf. Wenn ihr euch darauf einlässt, auf das, was wir schon 10-mal gehört haben, werdet ihr etwas Neues entdecken. Gott wird euch segnen. Es liegt an mir, an jedem Einzelnen, ob wir mit einem Trauerruf oder mit einem Freudenruf da wieder rausgehen. Das ist in unseren Händen, in der Hand von jedem Einzelnen, für sich selber. Wir werden jetzt die Bibeltext noch mal rasch hören. Aber ich möchte euch auffordern, es sind 3 Abschnitte. Konzentriert euch darauf, in jedem Abschnitt ein Wort herauszufinden, das euch wichtig ist. Welches ist für euch das wichtigste Wort in diesem Abschnitt? Da gibt es am Schluss 3 Wörter. Und diesen 3 Wörter müsst ihr während der Predigt folgen. Die sind für euch wichtig. Ich habe es so gemacht und ich bin sehr zufrieden mit dem, was für mich rausgekommen. Noch während Jesus sprach, trat der Vorsteher einer Synagoge zu ihm, kniete vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist gerade gestorben, aber du kannst sie wieder lebendig machen, wenn du nur kommst und ihr die Hände auflegst. Welches Wort ist da für euch das Wichtigste? Ja, behalte es einfach für euch. Genau. Für mich ist, das kann ich schon sagen, der Vorsteher der Synagoge gewesen. Auf dem Weg zum Haus des Vorstehers folgte Jesus und den Jüngern eine Frau, die schon seit 12 Jahren starke Blutungen hatte. Sie berührte heimlich den Saum seines Mantels, denn sie dachte, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich wieder gesund. Da drehte sich Jesus um und sagte zu ihr, meine Tochter, hab keine Angst, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick war die Frau wieder gesund. Welches Wort hat euch da speziell angesprochen? Bei mir ist sie auf dem Weg. Als Jesus ins Haus des Vorstehers kam, fand er laut weinende Menschen vor und hörte Trauermusik. Da sagte er, geht hinaus, das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Aber die Menge lachte ihn aus. Als die Leute endlich alle draußen waren, ging Jesus zum Mädchen hinein, nahm es bei der Hand und stand auf. Und es stand auf. Die Nachricht von diesem Wunder verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Gegend. Welches Wort ist da? Spricht euch an. Das sind 2 Gleichnisse, die wir kennen. Schauen wir es doch mal ein bisschen an. Noch während Jesus sprach, trat der Vorsteher einer Synagoge zu ihm und kniete vor ihm nieder. Was passiert? Jesus lehrt, seine Jünger lehrt die Leute und er wird unterbrochen. Also es ist wie, wenn jetzt jemand reinkommt und etwas von mir will, dann fühle ich mich gestört, unterbrochen. Und ihr findet das wahrscheinlich nicht so lustig. Und so wird Jesus vom Vorsteher der Synagoge unterbrochen. Das heisst da von einer Synagoge. Ja, wie manche Kirche hat es in einem Dorf? Normalerweise von der gleichen Sorte eins. Also es ist der Vorsteher der Synagoge. Ja, wer ist der Vorsteher der Synagoge? Die Synagoge ist der Ort der Begegnung. Die Synagoge ist der Ersatz für den Tempel. Also die Synagoge ist in einem Dorf das wichtigste Gebäude. Und der Vorsteher von der Synagoge ist der wichtigste in meinem Dorf. Er ist der, der am meisten Ansehen hat. Er ist der, der für Ruhe und Ordnung in der Synagoge sorgt. Er ist der, der schaut, dass niemand sich daneben benimmt. Dass Ruhe ist, dass alles in Ordnung ist. Er ist der, der dafür sorgt, dass in der Synagoge die jungen Männer gelehrt werden. Er ist der dafür sorgt, dass der Gottesdienst stattfindet, dass ein Gott nicht stattfindet, dass eine Ordnung ist. Er ist kurzum der Mann, der im Dorf alle zu ihm aufschaut. Und was macht er? Er knüllt nieder vor Jesus. Also, Jesus ist der Geächtete von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und wahrscheinlich gehört der Synagogenvorsteher genau zu denen. Weil er ist ja schriftgewandt, er ist der Synagoge vorgestanden. Also er knüllt nieder vor Jesus. Und nur schon das vor jemandem abknüllen macht, kann Synagogenvorsteher. Das ist weit unter seiner Würde. Weil das erinnert an die Unterwerfung unter den Römer. Die Juden haben vor den Römern müssen abknüllen und ihnen Treue und Unterordnung geloben. Sie haben sich ihnen unterwerfen. Und genau das macht der Synagogenvorsteher. Das geht gar nicht. Das ist sowas von daneben. Das wird grosses Entsetzen ausgelöst haben. Also er hat Jesus unterbrochen. Das macht man sowieso nicht. Und dann knüllt er noch vor ihm nieder. Er wirft sich ihm zu Füßen. Aber wieso macht er das? Er ist halt schon in einer außerordentlichen Situation. Er sagte, meine Tochter ist gerade gestorben. Das Matthäus-Evangelium ist an die Juden geschrieben. Dort braucht es kein Detail. Die Juden wissen, was das bedeutet, wenn jemand stirbt. Im Markus-Evangelium für die Nicht-Juden, für uns, steht ein bisschen mehr. Es ist der Jairus, der eine Tochter hatte. Also seine einzige Tochter ist gestorben. Und wahrscheinlich erlebt er das gerade noch mal mit, wenn er Jesus sagt, meine Tochter ist gestorben. Aber was macht er in der grossen Not? Aber du kannst sie wieder lebendig machen, wenn du nur kommst und ihr die Hände auflegst. Der Synagogenvorsteher ist völlig neben den Schuhen. Was verlangt er von Jesus? Er soll eine Tote berühren. Das geht gar nicht. Dann wird er unrein. Also der Synagogenvorsteher, der weiß, was richtig und falsch ist, knüllt von Jesus nieder und verlangt von ihm noch, dass er mitkommt und den Tote anlangt. Eigentlich hat der Synagogenvorsteher doch alles recht, um verbittert und wütig zu sein. Er, der Synagogenvorsteher, er, der sein Leben für Gott einsetzt, ihm nimmt Gott seine einzige Tochter. Also Gott, das ist daneben, das ist ungerecht. Er hätte auf sich selber können Vorwürfe machen. Er ist nicht fähig, seine Tochter so zu bewahren, dass sie am Leben bleibt. Oder er hätte der Ärzte können Vorwürfe machen, dass sie nicht fähig sind, seine Tochter zu retten. Aber der Jairus knüllt vor Jesus nieder und sagt, komm, berühre meine Tochter, denn wird sie wieder lebendig. Komm, wird wieder lebendig. Noch während Jesus sprach, trat der Vorsteher einer Synagoge zu ihm, kniete vor ihm nieder und sagte, Meine Tochter ist gerade gestorben, aber du kannst sie wieder lebendig machen, wenn du nur kommst und ihr die Hände auflegst. In dieser grossen Not besinnt er sich darauf, wer ihm Hilfe sein kann. Und als Synagogenvorsteher weiss er, dass Gott seine einzige Hilfe kann sein. Und er wendet sich an Gott. Wie reagiert Jesus auf den Hilferuf? Also wir müssen uns bewusst machen. Er lehrt seine Jünger und Leute. Er ist beschäftigt und wird unterbrochen. Und was macht Jesus? Tschüss, ich gehe jetzt. Er verlässt die Leute und geht mit dem Jairus zu seiner Tochter. Also wenigstens hat er das im Sinn gehabt. Kannst du eins weiterschieben? Auf dem Weg zum Haus des Vorstehers folgte Jesus und den Jüngern. Also er hat sich gerade aufgemacht. Sofort aufgemacht. Auf dem Weg zum Haus des Vorstehers folgte Jesus und den Jüngern eine Frau, die schon seit 12 Jahren starke Blutungen hatte. Sie berührte heimlich den Saum seines Mantels. Also der Jesus ist durch den Jairus unterbrochen worden und ist jetzt auf dem Weg zum Haus des Jairus. Und er wird wieder unterbrochen. Von dieser Frau. Von dieser Frau, die seit 12 Jahren krank ist. Sie hat seit 12 Jahren einen offenen Blutfluss. Sie hat, wenn man so will, eine Dauerperiode. Sie verliert Blut. Das Lebenssaft fließt aus ihr raus. Wieder in Matthäus steht nur ganz, sie hat Blutungen. Der Markus ist da ein bisschen, weil er früh schreibt, ein bisschen ausführlicher. Es tut nicht mehr. Kannst du eins weiter? Ich sage dir, wenn du eins schiebst. Und da war eine Frau, die hatte Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer geworden. Wir hören da, dass die Frau sich nicht einfach mit der Situation abgefunden hat. Sie hat sich bemüht, eine Hilfe zu finden. Ja, sie ist zu allen Ärzten gegangen, die sie gefunden hat. Und um zu diesen Ärzten zu gehen, muss man sich vorstellen, was das für eine Frau vor 2000 Jahren bedeutet hat. Ja, vielleicht auch noch vor 200 Jahren bei uns. Eine Frau, die sich von der Ärzt an der intimsten Stelle untersuchen lassen muss. Da muss man sich schon ein bisschen überwinden, denke ich. Und die Frau hat ihr das ganze Vermögen ausgegeben, aber es hat nichts genützt. Nein, es ist noch schlimmer geworden. Wieso ist es schlimmer geworden? Was bedeutet das? Wir können uns das vielleicht so vorstellen, wie es jetzt gerade aktuell ist. Auf einem grossen Kreuzfahrtschiff ist eine Person von dem Coronavirus befallen. Wo ist das Schiff jetzt? Das liegt in einem Hafen, festgemacht. Aber die Leute sind alle auf dem Schiff, auf das Schiff verbannt, sie sind in Quarantäne. Sie bleiben dort, bis man klar sieht, wer von dem Coronavirus befallen wird und wer nicht. Bis, man weiß nicht genau wie lange, bis man sicher ist, dass niemand mehr ansteckend ist. Also, für den, der von dem Virus befallen ist, und für alle mit dem Umme, geht das Leben nicht normal weiter. Sie sind geächtet, ausgeschlossen, urein. Sie sind auf ihrem Schiff verbannt. Sie kommen zwar schon zu essen über, ja klar, sie können weiterleben, aber aussteigen, besuchen, nichts Derges. Da ist die Polizei da, die schaut, dass niemand aufs Schiff geht und niemand vom Schiff kommt. So ähnlich geht es dieser Frau. Weil sie blutet, ist sie urein. Urein bedeutet, wer sie berührt, ist auch urein. Also will sie niemand berühren. Es will ja niemand urein werden. Weil wer urein ist, wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Wer urein ist, kann nicht in die Synagoge, an Gottesdienst. Wer urein ist, gehört nicht dazu. Also die Frau gehört seit 12 Jahren nicht dazu. 12 Jahre, das sind 144 Monate. Das sind 4380 Tage, wo sie ausgeschlossen ist. Wo sie nicht einmal zu der Familie gehört. Ja, es ist noch mehr. Sie ist von Gott ausgeschlossen. Gott hat sie verflucht. Sie gehört nicht mehr zu Gott. Aber die Frau findet sich immer noch nicht ab damit. Wie bei dem Corona-Infizierten gibt es kein Medikament. Die müssen einfach warten. Ich überlebe es oder ich überlebe es nicht. Was macht das mit einem Menschen? Es löst mit Sicherheit eine immense Angst aus. So stelle ich mir das vor. Bei mir würde es eine Angst auslösen. Und die Frau? Was macht sie? Ja, noch, kannst du noch eins weiter? Zum zeigen, wie wichtig der Juden die Reinheit ist, das ist mir da so auf unserer Israelreise bewusst worden. Das ist 12 Kilometer vor Jerusalem, eine Stadt, wo die Leute, die nach Jerusalem gegangen sind, sich gereinigt haben. Eine Seite für die Männer und eine für die Frauen, oder? Nein, Frauen, wer redet schon von Frauen? Bei den Juden. Das ist, rechts geht man rein, unten tut man sich waschen und links kommt man wieder raus. Und dass jetzt ja nicht zufälligerweise ein Reiner, ein Unreiner berührt, hat sie damit die Mauer. Dass es völlig ausgeschlossen ist, dass ich wieder unrein werde, indem ich zufälligerweise das Kleid von einem Unreinen berühre. Also, es ist absolut wichtig. Und was macht die unreine Frau? Kannst du das weiter? Denn sie dachte, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich wieder gesund. Also die unreine Frau sagt sich, ich muss einfach den Mantel anlangen, dann werde ich wieder gesund. Wie egoistisch. Quatsch. Jesus wird unrein, wenn sie als Unreine ihn berührt. Sie hat schon gar kein Recht, unter die Volksmasse zu gehen. Weil wenn sie mit ihrem Kleid ein anderes Kleid von jemandem berührt, im Gedränge, wird er unrein. Also die gehört gar nicht dorthin. Aber sie macht etwas, was völlig tabu ist. Sie geht zu Jesus, um ihn zu berühren. Einfach weil sie glaubt, weil sie weiß, dann werde ich wieder gesund. Das ist meine einzige Rettung, wo man bleibt. Also was glaubt die Frau? Sie glaubt, nein, was glauben die Juden? Die Juden glauben, Unreinheit ist stärker als Reinheit. Wenn ein Unreiner einen Reinen berührt, wird der Reine zum Unreinen. Also ist die Unreinheit stärker. Und was glaubt die Frau? Die glaubt, meine Unreinheit ist schwächer als die Reinheit von Jesus. Wenn ich als Unreine den reinen Jesus berühre, nur den Saum von seinem Mantel, dann wird seine Reinheit mich rein machen. Ist der Glaube nicht etwas, was der Wert wäre, in den kommenden Wochen darüber nachzudenken? Was für Gedanken habe ich? Ist meine, ich rede jetzt nur von mir, meine Unreinheit, die ich so an mir erlebe, ist die nicht stärker als alles andere? Seit manchem Jahr, bald 65 Jahren, ist die Unreinheit einfach stärker als die Reinheit, die ich auch noch ein bisschen in mir habe, Gefühle. Oder ist echt die Reinheit, die ich bekommen habe durch Gott, stärker als die Unreinheit, die manchmal noch sich manifestiert? Was gönnt in mir? Unreinheit oder Reinheit? Habe ich einen jüdischen Zug, wo mir sagt, die Unreinheit ist viel stärker, ich kann sie nicht ausrotten? Oder die Reinheit, der Reinheitsgedanke von dieser Frau, Jesu Reinheit, Gottes Reinheit, ist stärker und macht mich rein. Die Frau hat ja einfach ganz im Stillen, hat sie das wollen machen. Aber Jesus hat das nicht zugelassen. Kannst du noch eins weiter? Da drehte sich Jesus um und sagte zu ihr. Also, wo ist Jesus? Jesus ist unterbrochen worden vom Jairus, ist auf dem Weg zu seinem Haus und lässt sich schon wieder unterbrechen. Also, der Jairus hat ein dringendes Anliegen. Aber die Frau ist jetzt noch wichtiger. Jesus lässt sich von der Unterbrechung unterbrechen. Kannst du noch eins weiter, merci. Da drehte sich Jesus um und sagte zu ihr, meine Tochter, hab keine Angst, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick war die Frau wieder gesund. Die Frau wollte einfach gesund werden. Sie wollte den Saum berühren, dass sie blutig aufhört. Aber Jesus will ihr viel mehr schenken. Er spricht sie als meine Tochter an. Die Frau, die 12 Jahre lang ausgeschlossen war von jeder Gemeinschaft, die nie nicht dazugehört hat, ihr spricht Jesus zu, meine Tochter, du gehörst in meine Familie, du gehörst zu mir, komm her. Und damit sagt er ja auch, ich bin dir überhaupt nicht böse, dass du so ein Tabu gebrochen hast, dass du mich berührt hast als Ureine. Sondern er sagt, meine Tochter, du gehörst zu mir, du gehörst zu einer Familie, du gehörst dazu. Hab keine Angst oder sei getrost. Die Frau hat sicher ein inneres Zittern gehabt. Was passiert, wenn ich ein Gesetz übertrete? Wenn ich ein Tabu brich? Wird recht verrückt, wenn er es merkt? Was sagen die Leute über mich? Hab keine Angst, hab keine Furcht. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich geheilt. Und zwar ist sie nicht nur körperlich geheilt, sondern auch das Seelische, die 12 Jahre ausgeschlossen sind, die 12 Jahre abgelehnt werden. Die hinterlassen Narben in der Seele. Das hat Jesus mit dem Ausspruch, meine Tochter, du gehörst zu mir, geheilt. Die Frau hat 12 Jahre einen Trauerruf gehabt. Sie war traurig, sie war wütig, sie war ausgeschlossen. Aber mit dieser Berührung, mit dem Umsetzen von etwas machen, das verboten ist, aber ich weiß, dass es richtig ist, ist sie zu einem Freudenruf gekommen. Sie ist wie zu einer Frau geworden, die dazugehört. Was will die Frau uns sagen? Oder was will Jesus mit dieser Geschichte uns heute sagen? Vielleicht. Nein, anders. Sicher ist es Jesus nicht unangenehm, dass die Frau etwas total Verrücktes gemacht hat. Etwas Ungesetzliches gemacht hat. Vielleicht müssen wir uns auch mal in einer speziellen Situation überwinden, etwas zu machen, was man nicht macht, weil es nicht sitten ist, weil es nicht üblich ist. Wo die anderen vielleicht sagen, das geht gar nicht. Aber die Frau hat gewusst, was für sie richtig ist. Sicher hat der Heilige Geist ihr das gesagt. Und wenn wir wissen, dass wenn der Heilige Geist mir etwas sagt, auch wenn es nicht dem entspricht, was man so macht, oder? Dann sollte ich es wahrscheinlich machen. Der Glaube von dieser Frau soll uns ein Vorbild sein, ein Beispiel sein, das zu tun, wenn ich glaube, das richtig ist. Unabhängig davon, was meine Frau, meine Bekannten, mein Umfeld sagt. Also die Frau ist ein Beispiel dafür, dass das, was falsch ist, eben doch richtig sein kann. Wenn ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Also der Jairus ist ja immer noch, Jesus ist mit Jairus immer noch auf dem Weg zu seiner Tochter. Die Unterbrechung von der Unterbrechung hat er wahrgenommen. Das ist noch das andere, was mir da wichtig ist. Jesus lässt sich unterbrechen. Er lässt sich unterbrechen von der Unterbrechung. Einfach der, der bei ihm ist, ist wichtig, ist ihm das Wichtigste. Also wenn ich zu Jesus komme, kann ich davon ausgehen, dass wenn er auch beschäftigt ist, dass er sich unterbrechen lässt, dass das, was ich mit ihm zu besprechen habe, dass ihm das wichtig genug ist, dass er alles liegen lässt, um sich um mich, um mein Anliegen zu kümmern. Als Jesus ins Haus des Vorstehers kam, fand er laut weinende Menschen vor und hörte Trauermusik. Und als er in das Haus des Vorstehers kam und sah die Flötenspieler und das Getümmel des Volkes. Der Vorsteher von der Synagoge ist ein wichtiger Mann. Und wenn seine Tochter stirbt, bleibt das nicht unbemerkt. Und die professionellen Trauerweiber und die Trauermusiker kommen, um ihm in seiner Trauer beizustehen. Ja, der Tod wird zelebriert. Die Trauer, der Trauergesang wird zelebriert. Trauer soll maximal sein. Und was sagt Jesus da? Kannst du wieder eins bitte schalten, bitte? Da sagte er, geh hinaus, geht hinaus. Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur, aber die Menge lachte ihn aus. Geht hinaus. In der englischen King James Bibel steht, give place, mach Platz, schaff Raum. Die Trauer, die Klageweiber und die Trauermusiker haben das ganze Haus gefüllt. Sie haben das ganze Haus mit Musik und Klag gefüllt. Es war gar kein Platz mehr für irgendetwas anderes. Alle, die in diesem Haus waren, waren so fokussiert auf die Trauer, da ist kein Gedanke mehr geblieben für etwas anderes. Vielleicht darum hat der Jairus raus müssen zu Jesus. Mach Platz heisst, Raum deine Gedanken aus, die du hast. Mach in deinem Kopf, in deinen Gedanken Platz. Platz für etwas anderes. Platz für etwas, das anders ist. mir ist das Freitagabend so bewusst geworden. Ich war im Männertreff in Thun und habe dort ein bisschen aus meinem Leben erzählt. Nachher ist man am Kaffee zusammen gesessen und hat ein bisschen über dieses und eins und jenes geschwätzt. Und sehr schnell ist man im Klagen gewesen. Über die Umwelt, über die politische Situation. Und wie reagiere ich da? Wie reagiert man da? Setzt man sich dazu? Hängt man ein? Ja, es ist wirklich schlimm. Die Klimaerwärmung, ihr wisst das, die Klimaerwärmung, der Schnee kommt nicht mehr, der Winter ist nicht mehr, was er ist, man kann nicht mehr richtig Skifahren. Ach, die Klimaerwärmung ist schlimm, oder? Oder setzt sich das Gegenteil? Wunderbar. Es ist doch einfach schön, die Winter, ich muss nicht mehr pfaden. Ich habe die Schneefräse noch nicht einmal vornehmen. Es ist doch toll, die Klimaerwärmung. Die hilft mir und nimmt mir alle Arbeit weg. Welcher Gedanke beherrscht mich? Das Klagen oder das Suchen nach einer Freude? Nein, dass ihr mich recht versteht. Ich finde die Klimaerwärmung nicht toll, oder? Aber toll finde ich, dass ich nicht mehr Schnee schaufle. Ich sehe da positive Sachen, neben allem anderen. Oder? Da sagte er, geht hinaus. Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Aber die Menge lachte ihn aus. Dort, so verstand ich das, Jesus, sehr prophetisch. Das Mädchen ist nicht tot. Die meisten Menschen auf dieser Erde denken, nach dem Tod ist alles vorbei. Wir wissen, dass der Tod nur ein Schlafen ist. Ein Schlafen auf eine Zeit, wo Jesus wiederkommt, wo wir werden verstehen, wo wir werden Freude haben. Jesus sagt da, einmal aus unserer Sicht, wo wir alles kennen, sagt, ich bin der, der euch aus eurem Schlaf wird auferwecken. Jesus berührt das Mädchen und es wird wieder lebendig. So wie Jesus uns wird rufen und wir werden wieder lebendig werden. Die, die an ihn glauben. Als die Leute endlich draußen waren, ging Jesus zum Mädchen hinein, nahm es bei der Hand und es stand auf. Die Nachricht von diesem Wunder verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Gegend. Auch Jesus bricht das Tabu, er berührt eine unreine, eine Tote. Und ich werde mal froh sein, wenn er mich berührt. Er, der Reine, ich als Tote. Denn dann werde ich wieder auferstehen. Der Jairus, der trauernde Vater, kommt seine Tochter wieder rüber. Der Freudenruf vom Jairus, von der ganzen Gesellschaft, die da in dem Haus versammelt war, hat sich in der ganzen Gegend wie ein Lauffeuer verbreitet. Aber was hat sich verbreitet? Es hat sich verbreitet, dass Jairus seine Tochter wieder lebt. Was hat sich nicht verbreitet? Dass der Jairus geglaubt hat, dass Jesus seine Tochter kann wieder lebendig machen kann, dass sein Glaube der Jesus in das Haus gebracht hat. Der Glaube wird sich nicht verbreitet haben, von dem bin ich überzeugt. Sondern es hat sich nur verbreitet, Jesus kann Tote wieder lebendig machen. Ich habe mir nachher überlegt, was sagen mir die beiden Heilungsgeschichten? Was sagt mir die Frau? Die Frau gibt mir Mut, dass ich glaube, dass jede Unreinheit, jedes Hindernis durch die Reinheit von Gott kann beseitigt werden. Die Frau kann nach menschlichem Ermessen nicht geheilt werden. Sie ist ihr Leben lang bis zum Tod dazu verdammt, krank zu sein. Aber Jesus ist stärker. Seine Reinheit ist stärker. Also es gibt keine Situation, die schlimm genug ist, dass sie nicht könnt durch Jesus geheilt, verändert, gut gemacht werden. Und was sagt mir der Jairus? Auch der Tod kann gegen Jesus nicht siegen. Auch das, was ich als Tod betrachte, was ich glaube, dass es kein Leben ist, dort kann Jesus Leben reinbringen. Aber es braucht mich. Es hat den Jairus gebraucht, dass Jesus gekommen ist und seine Tochter berührt hat. Es braucht vielleicht mich, dass ich Jesus, den Heiligen Geist, mitnehme in eine Situation, wo Tod ist. Damit dort neues Leben kann entstehen. Wo braucht es Gottes Reinheit, damit neues Leben kann entstehen? Um bei diesem Bild zu bleiben, wo braucht es Gottes Wasser, damit der Baum kann grünen und Früchte tragen? Ich wünsche uns, ich wünsche mir, dass wir in der kommenden Woche über Reinheit und Unreinheit nachdenken. Dass es da nicht loslässt. Und dass wir wissen, wer Reinheit ist und welche Reinheit unzweifelhaft Sieger ist. Amen.